So, ihr Lieben, ja, herzlich willkommen zum dritten Advent, auch von mir. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Also ich meine, ich stehe hier neben einem riesen Weihnachtsbaum, der war letzte Woche noch nicht da. Wir singen die ganze Zeit Weihnachtslieder, wie kann man da nicht in Weihnachtsstimmung sein? Am ersten Advent hat der Ulf gepredigt und dann hat er gesagt, er wird jedes Jahr wieder vom ersten Advent überrascht. Obwohl er gepredigt hat und sich so vorbereitet hat, war er doch schon... Was? Schon wieder erster Advent? Es ist schon wieder soweit? Na, dann kommt der zweite Advent. Und beim zweiten Advent denkt man so, was? Schon zweiter Advent? Ist die Adventszeit wieder halb vorbei? Ich muss sagen, dieses Jahr war es bei mir anders. Ja, ich wurde nicht überrascht. Ich habe nämlich eine 12 Jahre alte Tochter. Und die war schon Anfang November in Weihnachtsstimmung. Mitte November wohlgemerkt. War meine Playlist auf Amazon Music nur noch Weihnachtslied, 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 Weihnachtslied. Ich habe nichts mehr anderes gefunden. Genau, also, jetzt haben wir dritten Advent und es schlusst so langsam, wie man schön sagt. Weihnachten wirft seine Schatten voraus. Genau. Die Ankunft von Weihnachten ist nicht fern. Advent heißt ja Ankunft. Und natürlich... Es ist nicht die Ankunft von Weihnachten, sondern es ist die Ankunft von Jesus, die wir vorbereiten sollen. Genau, also unsere Adventsserie heißt Gott ist gekommen. Nochmal, unsere Adventsserie heißt Gott ist gekommen. Wem fällt der Widerspruch auf? Der hat gut aufgepasst. Die Serie, mit der wir uns auf die Ankunft von Gott als Mensch vorbereiten, heißt Gott ist gekommen. Wie können wir uns auf die Ankunft von etwas vorbereiten, was schon gekommen ist? Das ist eine gute Frage, ja. Schauen wir mal gemeinsam nach Jesaja. Das ist eine der Bibelstellen im Alten Testament, in der wie in keiner anderen die Ankunft von Jesus angekündigt wird. Und schauen wir mal, was wir heute zum Thema Ankunft lernen können. Gott kommt zu den Menschen zur Zeit von Jesaja. Was war die Situation, als Jesaja zum ersten Mal aufgetreten ist? Als er von Gott berufen wurde? Nun, es war die Zeit von König Usia oder Asaja, je nach Übersetzung. Und dieser Usia war ein sehr erfolgreicher König. König des südlichen Reiches, König von Juda. Er ist sehr jung an die Macht gekommen und wird im Allgemeinen als ziemlich geistlicher König wahrgenommen. Und er hat die Philister besiegt. Er hat nicht nur die Philister besiegt, er hat ihnen zwei ihrer Hauptstädte abgenommen, Aschdod und Gath. Das ist die Stadt, aus der Goliath kam, und hat jüdische Städte aus ihnen gemacht. Er hat im ehemaligen Land der Philister weitere Städte gegründet und gebaut. Er hat die Araber besiegt. Er hat die Ammoniter tributpflichtig gemacht. Also die ganzen Gegner, die man immer wieder sieht, die im Kampf stehen mit Juda, mit Israel, die hat er besiegt. Das heißt in der Bibel, dass bis nach Ägypten sein Ruhm erschollen ist. Das lesen wir zum Beispiel im 2. Chronik 26, Vers 8. Unter ihm war Juda fast so stark wie Israel zur Zeit von Salomon. Wow, habt ihr das gewusst? Und da schickt Gott Jesaja, weil war alles gut? Nicht wirklich. Schon lange war Israel in zwei Teile zerfallen, in das Nordreich, das man Israel nennt, und in das Südreich, das man Juda nennt. Der Norden hatte sich inzwischen komplett von Gott abgewendet. Aber auch im Süden, da sind schon lange keine religiösen Feste mehr gefeiert worden, wie das Laubhüttenfest zum Beispiel. Noch schlimmer, man hatte irgendwie die fünf Bücher Mose, die Tora, verlegt. Man findet sie irgendwann später und erschrickt total, als man feststellt, was man da vergessen hat. Was hat man stattdessen gemacht? Man hat auf den Höhen geopfert. Das ist mal so ein Beispiel, wie das ausgesehen haben könnte. Die Höhen, ja. Was war das? Opferung auf den Höhen. Das waren heidnische sexualisierte Fruchtbarkeitsrituale. Man hat unter Umständen auch Menschenopfer gebracht. Und es wurde allgemein geduldet. Selbst die geistlichen Könige haben es nicht geschafft, ihr Volk dazu bewegen, solche Dinge sein zu lassen. Ja. Und Usia, der war ein erfolgreicher König. Wirklich erfolgreich. Was hat er gemacht? Er hat sich kurzerhand selbst zum heiligen Priester ernannt. Und ist in den Tempel gegangen und hat dort Gott geopfert. Nun, er war aus dem Stamm Juda. Priester durfte nur sein, wer aus dem Stamm der Leviten ist. Und obwohl sie die Tora vielleicht verlegt hatten, das wussten sie noch. Ja? Ist das nicht ironisch? Ich meine, er ist ein König aus dem Stamm Juda, der im Tempel zu Gott opfert. Was hat er sich davon versprochen, fragt man sich. Hey Gott, ich will dich ehren, indem ich das mache, was du gesagt hast, was ich absolut nicht machen soll. Ich meine, mal gucken, wie das bei Gott so ankommt, ne? Naja, Usia, das ist die Wahrheit, hat seiner Kraft vertraut. Sonst hätte er vielleicht ein bisschen mehr Respekt vor Gott gehabt. Ich glaube, er wollte wohl eher zeigen mit seinem Opfer, was für ein stolzer und ein demütiger König er ist. Ja, dass er sich Gott unteropfert und dann gibt dir vor allen Gott die Ehre. Ja, auf eine Art und Weise, wie Gott ihm gesagt hat, so sollst du mir nicht die Ehre geben. Ging es bei dem Opfer überhaupt um Gott, frage ich mich. Fraglich. Das Südreich, so stark wie nie seit der Trennung, ja, und trotzdem hatte es sich schon lange von Gott entfernt. All der politische Erfolg, den sie hatten, war nur Schein. Und wenige Jahre später nur würde dieses ganze Kartenhaus des politischen Erfolges zusammenbrechen. Der Enkel von Usia würde später die heiligen Gefäße des Tempels nehmen und sie ungefragt als Bestechung dem assyrischen König geben, um sein Wohlwollen zu gewinnen. Dann würde er seinen eigenen Sohn, dem Moloch, als Menschenopfer opfern. Das war nur zwei Generationen später. Noch ein bisschen später würde dann das assyrische Volk über das jüdische Volk herfallen und sie an Fischhaken nach Assyrien verschleppen. Ohne Witz, Fischhaken. Weil, wie bringt man eine große Menge Menschen dazu, mitzukommen in die Verbannung irgendwo hin, wo sie eigentlich nicht wollen? Ja, Amos hat das prophezeit in Amos 4, Vers 2. Er hat gesagt, die Assyrer werden euch, also was haben die Assyrer gemacht? Sie haben den Israeliten die Hände hinter dem Rücken gefesselt, dann haben sie ihn Fischhaken durch die Lippen getrieben und dann haben sie sie einfach an langen Schnüren hinter sich hergezogen. Das war der wahre Zustand von Israel. Israel hat den nicht gesehen. Ja? Juda hat den nicht gesehen, den wahren Zustand, aber Gott hat ihn gesehen. Und deshalb hat Gott beschlossen, den Israeliten zu erscheinen. Und er hat es getan, indem er Jesaja erschienen ist und durch ihn zum Volk gesprochen hat. Und er macht zwei Dinge. Erstens zeigt er ihnen auf, wie es wirklich um sie steht. Erstens sagt er ihnen, wie schlecht es ihnen eigentlich wirklich gerade geht. Aber dann gibt er ihnen eine große Vision. Wir lesen mal. Zum ersten Teil, Jesaja 1, Vers 3 bis 6, da sagt er zu ihnen, zum Volk Juda, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Und dann sagt er, total krass. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Ja, Usia denkt so, ich habe Juda zu alter Größe zurückgeführt. Und dann schickt Gott Jesaja und sagt ihnen, ich wüsste gar nicht, wo ich euch hinschlagen sollte, weil ihr seid von Kopf bis Fuß wund, mit Beulen, mit Striemen, mit frischen Wunden, die nicht gereinigt noch verbunden sind. Und dann fordert er sie auf, ändert euer Denken. Er sagt zu ihm, wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Also er sagt ihnen, das ist, was ich von euch möchte. Aber ich glaube, Gott wusste auch schon, dass es zu spät war für sein Volk Israel. Sie hatten sich in ihren Herzen schon lange von ihm abgewandt. Und später kam noch der ein oder andere König, der sich bis zu einem gewissen Grade zu ihm hingewendet hat. Aber das Volk hat ihn längst aufgegeben. Für sie war Gott nicht mehr als eine Tradition oder ein weiterer Götze. Aber Gottes Persönlichkeit, die Beziehung, die sie mal gehabt hatten, die intime Beziehung, die sie zu Gott gehabt hatten, die war vergessen worden. Und dieses Volk brauchte ein Reset. Sie brauchten ein Umdenken. Sie brauchten eine Metanoia. Und so schmerzhaft das war, das ist genau das, was später in der Verbannung in Babylon passiert ist. Warum musste Gott also überhaupt zu ihnen sprechen, wenn sie doch eh nicht umkehren würden, wenn es doch sowieso zu spät war für ihre Rettung? Warum? Weil er ihnen eine Vision geben wollte. Er hat Jesaja nicht geschickt, um ihnen zu sagen, ihr seid so elend, sondern er hat Jesaja geschickt, um ihnen eine Vision zu geben, die sie später tragen würden in der Verbannung. Eine Vision für eine Zukunft, und die hat es in sich. Eine Zukunft mit einem Frieden, wie es ihn vorher noch nie gegeben hatte. In meiner Übersetzung, in der einen Übersetzung, die ich lese, ist das nächste Kapitel überschrieben mit das Friedensreich. Lasst uns mal gemeinsam von Gottes Vision für sein Volk lesen. Jesaja 2, ich lese 1 bis 5. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, auch über die Höhen. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Der wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Das Haus des Herrn, sagt er, wird fest gegründet sein. Alle Nationen werden eingeladen, zu ihm zu kommen. Keine Kriege mehr. Schwerter werden zu Pflugscharen umfunktioniert. Das Volk wird im Licht des Herrn wandeln. Das ist die Vision, die er gibt. Das Volk Israel war in eine völlig falsche Richtung unterwegs. Also ist Gott gekommen, um ihnen eine neue Richtung zu geben. Er hat ihnen einen Spiegel vorgeführt, um ihnen zu zeigen, dass sie sich ändern müssen. Aber er hat ihnen vor allen Dingen ganz viel Vision gegeben, wohin er sie führen wird. Und Usia, er war so stolz auf seine militärischen Erfolge, ja, dass er alle Feinde besiegt hat mit seiner eigenen Kraft und geleitet durch die Kraft Gottes. Und was sagt Gott? Er sagt, Israel wird ein Friedensreich. Ein völlig neuer Gedanke. Gott will kein Volk von erfolgreichen Kriegern, lieber Usia. Nein, er will Menschen, die vergessen haben, wie Krieg geht. Das Haus Gottes? Ein Ort, an dem alle Völker zusammenkommen, nicht nur Israel? Auch das ist ein unerhörter Gedanke im Alten Testament. Ist nicht Israel das einzige wahre, das heilige Volk? Nein, Gottes Vision ist viel größer. Und wir wissen heute natürlich, dass diese Vision durch Jesus Wirklichkeit geworden ist. Aber so kündigt Jesaja Jesus an. Jesaja ist voll mit Prophezeiungen über Jesus. Wir haben schon in den letzten Predigten viel davon gehört, wie er dem Volk ein Friedenszeichen verkündet. Er sagt, darauf achtet, auf dieses Zeichen, ein Kind wird von einer Jungfrau geboren werden. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Das Kind ist ein Zeichen für was? Dass Gott mit seinem Volk ist. Das Kind ist ein Zeichen, dass Gott nicht ihre Strafe, sondern ihr Bestes will. Das Kind ist ein Zeichen dafür, dass Gott sie nicht verworfen hat. Wir haben es schon gesungen. Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell. Und als Jesus gekommen ist, wir haben das auch im Krippenspiel gesehen, ja, da ging ein Stern voraus und auf einmal war der Himmel erleuchtet und die Menge der Engel war da und hat sich gefreut. Ein großes Licht ist gekommen, hat denen verkündigt, die im Finstern wandeln, dass Gott gekommen ist für sie, dass Gott sie nicht aufgegeben hat. In Jesaja 9, Vers 4 bis 6 und wenige Verse weiter. Da sagt er, denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Durch Jesaja ist gekommen, um sein Volk zu warnen, aber Gott ist auch gekommen, um seinen Frieden anzukündigen. Und damit beginnt für die Israeliten der Advent, das Warten auf die Ankunft des Messias. Jetzt springen wir ins Neue Testament, zu meinem zweiten Punkt. Gott kommt zu den Menschen in Jesus. Gott kommt zu den Menschen, Jesus ist gekommen. 700 Jahre weiter, zur Zeit der Jahrtausendwende, kann man sagen. Das Volk Israel war in vieler Hinsicht in einem deutlich besseren Zustand als zur Zeit von Uzzia. In vielerlei Hinsicht. Okay, sie hatten überhaupt kein militärisches Erfolg mehr. Ja, sie waren von den Römern besetzt. Sie konnten auch nicht mal zucken, ohne dass irgendjemand es merkt und dann draufhaut. Aber sie haben alle religiösen Feste gefeiert. Sie kannten die Tora. Sie wussten und hatten sehr genau begriffen, dass ihnen nur Gott helfen konnte und sie sich nicht aus eigener Kraft helfen konnten. Sie hatten wirklich enorm umgedacht, wenn man das mal vergleicht. Die Metanoia war wirklich erstaunlich. Aber das mit dem Friedensreich und dem alle Völker und so weiter, das hatten sie noch nicht wirklich verstanden. Stattdessen haben sie sich nach einem neuen Usia gesehnt, ja. Einem, der mit Gottes Hilfe alle ihre Widersacher rauswerfen und unterjochen würde. In dieser Hinsicht waren sie leider immer noch dem Volk zur Zeit von Jesaja sehr ähnlich. Auch sie haben verpasst und nicht verstanden, wer Gott eigentlich ist. Auch sie wussten nicht wirklich, wie oder was Gottes Persönlichkeit ist. Auch sie hatten keine direkte Beziehung zu ihm, sondern sie lebten in religiösen Riten und Praxen. Auch für sie war Gott ein Prinzip. Ein heiliges Prinzip, aber immer noch ein Prinzip, eine Idee, aber keine Persönlichkeit, mit der sie im vertrauten Austausch standen. Und dann hatte ihr Warten ein Ende, ihr Advent. Jesus kam und er hat Frieden gepredigt. Genau das, was Gott durch Jesaja gepredigt hat, das hat auch Jesus gepredigt. In einer Zeit, in der die Juden sich rächen wollten, in der sie sich militärisch verteidigen wollten, predigte er Frieden. Er hat gesagt, selig sind die Frieden stiften. Selig sind die Frieden stiften. denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und er hat angekündigt, wie auch Jesaja, dass Gottes Ziel nicht ist, dass nur das Volk der Israeliten gerettet wird, sondern dass alle Menschen eine Chance erhalten sollen, zu Gott zu kommen. In Matthäus 24 sagt er, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und für alle die, die damit nichts anfangen konnten und die wirklich Zweifel hatten, dass dieser Jesus der Messiah ist, der Messias ist, den hat Jesaja keinen Zweifel gelassen. Ja. Das sehen wir in der Geschichte vom Kämmerer. Der Kämmerer aus Äthiopien, der in seinem Wagen unterwegs zurück nach Äthiopien ist, als der Geist Philippus zu ihm führt. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er, der Kämmerer, den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anderem? Okay, und wir springen mal gemeinsam in Jesaja und wir lesen mal Auszüge aus diesem Kapitel. Und wir werden verstehen, dass der Kämmerer wirklich überhaupt keine Ahnung haben konnte, von wem da die Rede ist. Jesaja 53, Verse 2 und 3. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dünnem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Von wem ist hier die Rede? Also wir lesen weiter und die Israeliten haben schon verstanden, irgendwie, ich glaube, es geht hier um den Messias. Hä? Was um alles in der Welt steht denn da? Keine Gestalt, die uns gefallen hat, der allerverachtetste? So wird der Messias beschrieben? Nicht als stolzer König? Ja, Jesus ist den unehrenhaftesten Tod, den man sich damals vorstellen konnte, gestorben am Kreuz. Im 5. Mose 21 heißt es, wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist und wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tag begraben. Denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott, auf dass du dein Land nicht unrein machst, das dir der Herr dein Gott zum Erbe gegeben hat. Ja, sogar der Leichnam von Jesus war so unrein, dass man ihn noch vor dem Sonnenuntergang am besten aus dem Land beseitigen sollte, damit man sich nicht unrein macht. Wenn wir Jesus kennen und seine Geschichte kennen, dann wissen wir, von was die Rede ist. Wenn wir Jesus nicht kennen, dann denken wir so, was? Wir lesen weiter. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir überhielten ihn für den, der geplagt und vor Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ganze Kapitel Jesaja 53 muss so komisch sein, wenn du Jesus nicht kennst. Er trug unsere Krankheiten. Er ist um unserer Missetaten willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Wir sehen Jesus am Kreuz und es ist so klar und es macht so viel Sinn. Aber ohne Jesus, was bedeutet das? Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wieder eine perfekte Beschreibung von Jesus' Opfer am Kreuz. Wir springen mal zu Vers 10. Also wenn das jetzt nicht komisch genug war ohne Jesus. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünde. Also der Gerechte trägt die Sünde. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.
Gebeten?
Okay. Genau, also ohne Kontext macht das Ganze keinen Sinn. Er hat sein Leben als Schuldopfer gegeben, darum wird er lange leben. Ich will ihm viele zur Beute geben, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat. Hä? Wie soll man das verstehen? Wie kann der Tote lange leben? Jesus ist auferstanden. Und er hat sich in alle Ewigkeit zu Rechten Gottes gesetzt. Jede einzelne dieser Zeilen, die wir hier lesen, macht komplett Sinn, wenn wir Jesus am Kreuz kennen. Und was sagt der Kämmerer? Der Kämmerer sagt: Wie kann ich das verstehen, wenn mir das keiner erklärt? Ohne Jesus kannst du noch so gelehrt sein. Das kann man nicht erklären. Das ist absoluter Unsinn. Aber als der Kämmerer von Jesus gehört hat, dem wahren Messias, da war sein Advent vorbei. Da hatte er gefunden, was er suchte. Da hat er begriffen, Jesus ist Immanuel. Jesus ist Gott mit uns. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Jesus ist die mächtigste Prophezeiung. Jesaja ist die mächtigste Prophezeiung von Jesus. Und alle, die Ohren zum Hören haben, ja, die waren hin und weg, als sie gesehen haben, wie unglaublich Jesaja Jesus vorhersagt. Ist Jesaja heute noch relevant? Ist Jesaja für uns heute, 2000 Jahre nach Jesus, noch relevant? Dieses 2700 Jahre alte Buch. Absolut. Ich finde, es ist doch genauso relevant wie damals. Ich meine, so eine unglaubliche Prophezeiung. Jesus wird in Jesaja so vorhergesagt, so genau, dass es eine Zeit gab, dass viele glaubten, dieses Buch ist nach Jesus geschrieben worden. Das ist moderne Wissenschaft. Du liest einen Bericht, der etwas beschreibt, was passiert ist, also musst du davon ausgehen, dass dieser Bericht danach geschrieben wurde. Alles andere wäre auch keine Wissenschaft. Ich habe gehört, dass sogar die Juden geglaubt haben, lange Zeit, dass die Christen das Buch Jesaja verändert haben im Laufe der Zeit. Und Jesus da hineingeschrieben haben. Weil das, was da drin steht, ist so sehr Jesus, das kann gar nicht das Original sein. Die Geschichte in der Bibel oder in Jesaja über den leidenden Jesus, das ist einfach viel zu unwahrscheinlich. Dazu muss man wissen, dass lange Jahre die älteste vollständig erhaltene Kopie des Jesaja-Buches der sogenannte Codex Leningradensis war, aus dem Jahr 1000 nach Christus. Das ist 1700 Jahre, nachdem Jesaja gelebt hat. Machen wir uns nichts vor. Völlig undenkbar, dass in diesen 1700 Jahren dieses Buch nicht verändert wurde, oder? Und dann kam Qumran. Deshalb ist Qumran so besonders. Ihr habt sicherlich schon davon gehört. 1947 hat man in Qumran in Jordanien versteckte Höhlen gefunden mit einer Sammlung antiker Bücher. unter anderem eine 7 Meter lange, komplett erhaltene, nahezu komplett erhaltene Schriftrolle von Jesaja aus dem Jahre 125 vor Christus. Tada! Auf einmal reden wir hier nicht von 1700 Jahren, ja, zwischen der ältesten Kopie und dem Original. Auf einmal reden wir hier von gerade mal 500 Jahren. Und was man in dieser Rolle gelesen hat, war faszinierend. Da stand quasi unverändert das, was man auch im Codex Leningradensis gefunden hat. Wow! 1125 Jahre später stand noch genau das Gleiche da. Das ist so beeindruckend. Douglas Jacoby hat mal erzählt, ich weiß nicht, ob er mir das persönlich erzählt hat oder ob er das in einer von seinen Lehren, die ich gehört habe, erzählt hat, dass er im Museum war, wo die Qumran-Rollen ausgestellt sind in Jerusalem. Und die haben tatsächlich Jesaja 53 ausgestellt und unten drunter geschrieben, was da drin steht. Und er stand davor, gesagt, er war überwältigt von diesem Wunder. Und dann hat ein Kind den Text gelesen, seine Mutter gefragt, von wem wird hier erzählt? Und er hat gesagt, ich hatte so Gänsehaut. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder und diese Frage stellt, ja, dann bleibt euch viel verborgen. Was bedeutet Jesaja für uns heute? Jesaja ist der Beweis dafür, dass die Friedensbotschaft, die Gott seinem Volk im Alten Testament gegeben hat, dass die real ist. Das ist, was Jesaja heute bedeutet. Die Friedensbotschaft, die Gott seinem Volk gegeben hat, ist real. Es ist keine Erfindung der Christen. Es sind die wahren Worte Gottes. Und das heißt, auch Jesus' Friedensbotschaft ist real. Er war wirklich Immanuel, der Friedensbringer, der dem Volk versprochen war. Das bedeutet auch, Gott will zu dir kommen. Gott will, dass du zu ihm kommst. Egal aus welcher Nation du kommst. Egal aus welchem Volk du kommst. Wie sieht es bei dir aus? Ist bei dir noch Advent oder ist Gott schon zu dir gekommen? Wartest du noch auf die Ankunft des Friedensbringers oder stehst du schon in Beziehung mit Gott? Wir können sein wie die Israeliten vor der Zeit von Jesaja, so weit weg von Gott sein, dass wir gar nicht verstehen, wer er ist. Vielleicht kennen wir ihn nur vom Hörensagen. Dann müssen wir sozusagen die Tora wiederfinden. Wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen das Neue Testament lesen. In dieser Gemeinde haben wir keine Alpha-Kurse, in denen wir die Basics lehren. Wenn du neu bist hier, aber du kannst dich an nahezu jeden hier wenden in der Gemeinde und kannst ihn fragen, zeig mir aus der Bibel, aus der Schrift, was ist die Bedeutung von Jesus? Wenn du also neu bist und du den Eindruck hast, du kennst die Bibel nicht, du kennst das Wort nicht, du kennst diese Prophezeiungen nicht oder nicht gut genug, dann frag jemanden, ob er mit dir in der Bibel lesen will. Dein Advent kann bald vorbei sein. Schau in die Bibel, dann wirst du Gott kennenlernen. Vielleicht sind wir aber auch wie die Israeliten zur Zeit von Jesus. Wir wissen viel, wir kennen unsere Bibel, aber wir haben den lebendigen Glauben verloren. Und unser, in Anführungszeichen, Christentum ist ein Befolgen von Regeln und Geboten. Gott ist mehr als ein Prinzip, Gott ist eine Beziehung. Da musst du aufwachen. Jesus ist auch zu dir gekommen, um dich freizusetzen, wie wir heute schon gehört haben. Um dich frei zu machen, damit du an seinem heiligen Berg anbeten kannst. Gott ruft dich auf, komm zu mir. Er ist kein Schema, er ist kein Prinzip. Er will dein Vater sein. Auch dein Advent soll bald zu Ende sein, denn Gott ist auch für dich persönlich gekommen. Und für alle anderen, lasst uns diesen Advent mit einem Lächeln feiern, denn wir warten nicht. Gott ist schon gekommen. Ihm sei die Ehre.